Sorry to say, da draußen in dieser Welt ist momentan skinny sein so fucking in. Du wirst fast gar nichts finden, was in einer größeren Größe geschnitten ist für Menschen, die einen größeren Bauchumfang haben.
Mama Geflüster, dein Podcast für
Schwangerschaft, Erwartungen an Mütter und Mental Load.
Und wir sind Sina
und Leonie.
Leonie, das Bäuchlein wächst und gedeiht.
Ja.
Zweites Trimester, Girl.
Ja, it's over.
Ja, stimmt eigentlich. Almost there. Du bist jetzt fast am Ende der Schwangerschaft, fast im dritten Trimester angekommen mittlerweile,
ich bin
oder?
Im dritten.
Du bist jetzt schon im dritten.
Siebtes Montag. Die Wortfindungsstörungen und das Pregnancy Brain werden immer stärker.
Das ist so krass, ich kann mich auch noch dran erinnern. Okay, aber wie hast du jetzt das zweite Trimester so empfunden? Wir haben ja eine Folge gemacht, wo es ums erste Trimester gegangen ist. Da war ja viel Übelkeit, viel müde sein, viel Cravings, also auf Deutsch Gelüste aller Art irgendwie. Mhm.
Ja, ich muss sagen, es stimmt schon, was alle sagen, dass das zweite Trimester besser ist als das erste, aber wie kann es das nicht sein nach dem ersten? Ich habe schon gemerkt, so mein Essverhalten hat sich so ein bisschen normalisiert. Es sind so, der Alltag war wieder machbarer. Jetzt gegen Ende vom zweiten, Anfang des dritten war es auf jeden Fall für mich schon so, dass ich mir gedacht habe, so, okay, ich merke, ich werde müde und müde und müder. Das hat sich dann schon noch eingeschlichen. Aber ich glaube, man hat halt, ich würde nicht nur sagen, dass sich das zweite Trimester besser anfühlt, sondern ich habe mich besser organisiert.
Ah, okay.
Würde ich schon behaupten.
Du hast dich nicht wieder vitaler gefühlt irgendwie, so allgemein besser?
Das schon. Ich muss auch sagen, dass bei mir da einfach der Fall war, dass ich halt auch geschaut habe, dass ich mir nicht mehr zu viel zumute. Mhm. Also ich bin da durch meine Selbstständigkeit, kann ich mir ja doch vieles selber gut anteilen.
Kleines Duracell-Häschen.
Ja, aber das ist zum Beispiel ein Problem, was ich schon habe. Also das ist etwas, mit dem ich auch, glaube ich, sehr strugglen werde, wenn ich dann ein Kind habe. Ich merke einfach, dass ich mein Energielevel von 180 gewohnt war und für mich ist einfach nur 100% geben schon Versagen.
Ich weiß schon, du bist sehr, ich kenne es ja auch. Aber das stimmt ja, man muss da echt bewusst runterschalten. Das ist voll schwierig. Und so leicht gesagt irgendwie. Gell? Ja. Mach mal weniger, chill mal mehr, leg
vor
die hin.
Vor allem als Selbstständiger,
total.
Wo man halt so Aufträge noch organisieren muss, Sachen vorbereiten muss und halt einfach schauen muss, dass man halt einfach alles gut über die Bühne bekommt bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo es halt dann nimmer geht. Und mein Punkt war zum Teil so, dass ich habe untertags Events geschafft. Ich bin auf Events gegangen, ich habe Kooperationen noch gedreht, ich habe verschiedenste Sachen noch erledigen können im zweiten Trimester, aber ich habe dann zum Beispiel Geburtstage von Freunden verpasst, weil die halt abends stattfinden. Und für mich ist abends einfach ab 18 Uhr war ich teilweise streichfähig.
Mhm.
Und deswegen musste ich mir dann immer so, wenn ich gemerkt habe, okay, mir ist was ganz besonders wichtig, durfte ich mir halt den ganzen Tag nichts vornehmen, was groß zu tun ist. Und ich meine, jeder, der mich besser kennt, weiß, dass ich 20.000 Schritte am Tag früher gegangen bin. Ja, jetzt sind es nur noch mehr 7.000. Mhm. Und das ist für mich halt auch so etwas, wo ich mir dann, ja, mir fehlt dieser Ausgleich und mir fällt halt urschnell die Decke auf den Kopf. Und es bin halt echt gegen Ende vom zweiten Trimester und ich glaube, das wären die Struggles des dritten. Das hört sich dann ein bisschen später, das hört sich nämlich erst nach meinem Mutterschutz erst wieder. Da ist das einfach, glaube ich, für mich mein größtes, wo ich am meisten lernen darf. Mir zu sagen, hey, es ist okay, auf der Couch zu chillen. Es geht die Welt nicht unter, wenn du das jetzt nicht machst.
Es ist so arg, es ist so crazy, wenn man das dann mal auch bewusst machen muss und genießen soll.
Ja.
Also ich finde nämlich auch diese Kommentare, die man dann oft kriegt, so genieß es nur, schlaf nur so viel wie geht, leb nur dein Leben, macht irgendwie auch schon wieder so einen Stress.
Ja, vor allem, wie soll man teilweise schlafen, wenn man fünfmal in der Nacht aufs Klo muss?
Oh Gott, ich habe überhaupt nicht geschlafen in der Schwangerschaft, ich kann mich so gut erinnern. Es ist leider echt, also außer auch im Ende, also Ende, ja, drittes Trimester habe ich nur mehr geschlafen, weil ich einfach völlig K.O. war.
Ja.
Aber davor krasse Schlafstörungen und ich habe das überhaupt auch nicht so umsetzen können, dieses Leb nur dein Leben. Weil auf der einen Seite war ich halt immer mal dauernd übel und zum Schluss war ich dann total müde und dazwischen geschlaucht von den Schlafstörungen. Also es ist irgendwie,
Mein größter Struggle, und da bin ich ehrlich, war ja sowieso die Kleidersache.
Ich sag's dir, ich merke gerade in der Schwangerschaft total, wie sich mein Blick auf den eigenen Körper und auch auf das Leben total verändert haben. Früher habe ich vieles einfach lockerer gesehen, es ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt frage ich mich bei allem, was tut das eigentlich mit mir und was tut das vielleicht auch mit meinem Baby?
Ja, voll. Und sobald man Mama ist, beschäftigt man sich plötzlich mit Themen, über die man früher nie so richtig nachgedacht hat, wie zum Beispiel die Darmflora.
Und genau deshalb freuen wir uns wirklich über unseren heutigen Sponsor Omnibiotic. Ich kenne die Produkte tatsächlich schon sehr, sehr lange, also auch schon vor meiner Schwangerschaft und ich habe sie immer wieder verwendet.
Ja, absolut. Wir sind beide schon sehr viele Jahre Fans und durften auch schon ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere mit Omnibiotic arbeiten. Und ich finde es super, ich habe es auch in meiner eigenen Schwangerschaft verwendet und auch davor und danach immer wieder. Ich finde es auch richtig interessant, dass die Entwicklung der kindlichen Darmflora schon so früh beeinflusst wird, weil wir wissen ja, die Darmflora ist ja so ein bisschen auch für die Gesundheit verantwortlich. Mhm. Also im Darm sitzt die Gesundheit, haben wir damals bei unserem Gespräch auch gelernt.
Ja.
Und genau dafür, also für die ganz Kleinen, wurde Omnibiotic Panda entwickelt, speziell für Schwangere und Babys. Und das Produkt enthält 3 Milliarden Bakterien aus wissenschaftlich geprüften Bakterienstämmen. Und die Kombination wird auch schon seit vielen, vielen Jahren in Studien getestet und angewandt.
Was ich persönlich auch richtig praktisch finde, es gibt Omnibiotic Panda als Pulver, aber auch als Tropfen.
Mhm.
Und gerade mit Baby stelle ich mir das in meinem Alltag extrem angenehm vor, weil man das super easy anwenden kann.
Empfohlen wird die Einnahme übrigens spätestens ab dem 7. Schwangerschaftsmonat für die werdende Mama und danach ab Babys ersten Lebenstag für das gesamte erste Jahr.
Und ich glaube, gerade in dieser Lebensphase versucht man einfach bewusst Entscheidungen zu treffen, die sich gut für einen anfühlen, aber eben auch gut fürs Baby sind.
Absolut. Absolut. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen. Ich soll die Schwangerschaft doch genießen. Es ist doch nicht so schlimm, in einer Leggings einfach nur zu chillen und so
weil
weiter.
Weil da nichts gepasst hat, meinst du jetzt?
Ja, ich habe ja mehr als 20 Kilo zugenommen.
Es sind so wahnsinnige Summen, weil man sieht das jetzt so gar nicht irgendwie aus dem Bauch halt. Aber es ist so arg, wenn man dann echt denkt, 20 Kilo, wow.
Ja, und
Congrats.
Congrats. Ja, und ich meine, es ist voll in Ordnung. Und was Leute, glaube ich, manchmal missverstehen wollen, ist, dass ich mich nicht über die 20 Kilo Körpergewicht aufrege, sondern einfach darum, für mich war Mode oder halt sich schön anzuziehen oder was anzuziehen, was mir gefällt, einfach immer Ausdruck von meiner Persönlichkeit und wie ich mich an dem Tag gefühlt habe. Und wenn du dann 6 Monate sowieso nur noch mehr in einer Leggings herumläufst, dann kaufst du dir ein paar Sachen und dann wirst du noch dazu von anderen dauernd darauf hingewiesen, du solltest das ja genießen, aber wie soll ich denn genießen, wenn ich mir nichts zum Anziehen finde?
Ja, und dazu ist es eine finanzielle Frage auch irgendwie, weil es kostet auch wahnsinnig viel Geld, sie mit Umstandskleidung irgendwie einzudecken.
Ja.
Schöne Umstandskleidung kostet irre viel.
Ja, und weißt du, was mir so am Arsch gegangen ist? Es war alles dann so, ja, du wirst sehen, du wirst danach sofort wieder deine Figur haben. Es ist mir scheißegal, ob ich danach sofort wieder meine Figur habe. Mir ist das nicht so wichtig. Es geht mir darum, dass ich mich gut fühle in dem Moment.
Ja,
cool. Und wie du sagst, es kostet so viel Geld. Ich habe so viel Geld für neue Klamotten ausgegeben. Teilweise war es echt so, dass mir jetzt zum Beispiel meine Schwangerschaftshose, die Jeans, die ich mir gekauft habe, passt mir jetzt schon nicht mehr.
Mhm.
Und das sind eigentlich, wo ich mir auch gedacht habe, so, what the fuck?
Ja, es geht so schnell. Ja, ja.
Es geht super schnell. Und ich meine, ich bin froh, im Sommer kann man die Hängerchen, die habe ich mir jetzt auch gekauft. Aber sorry to say, da draußen in dieser Welt ist momentan skinny sein so fucking in. Du wirst fast gar nichts finden, was in einer größeren Größe geschnitten ist für Menschen, die einen größeren Bauchumfang haben.
Ich finde ja teilweise Umstandskleidung, also ich habe mir keine aktiv gekauft. Doch, ich habe mir 2 Leggings gekauft. Das war das Einzige. Und ich habe mir auch teilweise gedacht, also eine in S und eine in Medium. Ich habe beide bis zum Ende der Schwangerschaft angehabt.
Hm.
Und ich habe mir dann schon gedacht, eigentlich krass, weil M war schon relativ knackig. Und ich habe nicht viel zugenommen. Ich habe in der ganzen Schwangerschaft gesamt, ich glaube, 11 Kilo zugenommen. Das war wirklich mein Höchstes.
Hm.
Und trotzdem habe ich das relativ, also petit gefunden, das Gewand. Also die Leggings. Das war schon jetzt, ich weiß nicht, wie groß L dann gewesen wäre, aber es war jetzt nicht gigantisch groß. Und ich denke mal, wenn dann wer mehr zunimmt, fühlst du dich dann irgendwie auch gleich schlecht. Und auch diese Größeneinordnung ist natürlich...
Ja, das ist mit den Größen. Dadurch, dass ich Modedesign ja auch studiert habe, weiß ich ja auch, dass das erstens von Ländern unterschiedlich gehandhabt wird und so weiter. Also ich halte mich da jetzt eh nicht so fest, es soll mir halt passen. Aber ich war ein ganz super Beispiel zu nennen. Ich war Bikinisuchen. Rate mal, wie viele Stunden ich für diese Bikinisuche aufgebraucht habe, circa.
2.
15.
Echt?
Ja.
Wow.
Ich habe 3 Halbtage Shopping und online verbracht, um Bikinis zu finden, die mir passen könnten. Ich war in zigtausend Geschäften. Es ist, glaube ich, so geschnitten, dass anscheinend, also ich glaube, dieses OnlyFans, den OnlyFans-Look, dass wir nur noch mehr so die Nippel bedecken. It's everywhere.
Und diese Schnürdel und so.
Vor allem, ich meine, ich finde das ja super cute, Triangle-Bikinis, aber Triangle-Bikinis mit großen Brüsten, wenn man eh
Gute
sich,
Nacht.
Ja, es ist erstens, bei mir fliegt da alles seitlich rechts, links raus.
Spätestens, wenn du ins Wasser springst.
Spätestens, wenn ich ins Wasser springe. Und für mich, und das ist jetzt halt einfach mein persönliches Befinden, mir war schon, weil der Bauch ja schon sehr groß ist bei mir und sehr viel Haut zu sehen ist, war mir einfach wichtig, dass ich etwas habe, wo viel Stoff ist, weil sonst schaue ich sehr nackt aus.
Ich finde, die besten Tipps sind dann echt immer so diese Oma-Marken unter Anführungszeichen, weil die haben wirklich nur Cups und das
ja,
ist nur,
da
ist
war
nur
ich auch
gescheite Träger.
Und sogar die haben nicht
wirklich?
Mehr gepasst.
Ja, weil da alle jung werden wollen, diese Marken.
Ja, und teilweise die Sachen waren Katastrophe. Ich habe dann einen gefunden, weil ich habe mir dann gedacht, okay, ich gehe jetzt doch mit ein bisschen mehr Budget ran, dann hat es funktioniert. Aber es war echt so
frustrierend.
Es ist frustrierend, weil vor allem, ich denke mir dann so, es ist voll lieb gemeint, wenn mir Leute Sachen schicken, die 200 Euro kosten. Mhm. Aber ich möchte nicht 200 Euro für einen Bikini ausgeben,
no way.
Den ich vielleicht nächstes Jahr gar nicht mehr tragen kann.
Das ist echt interessant. Ich finde, Swimwear ist sowas, ich habe früher, jetzt bin ich eh sehr brav geworden, aber früher schon wahnsinnig viel Geld für Kleidung ausgegeben, du weißt es eh. Aber ich bin
ich war bei vielen Käufen dabei.
Du warst bei einigen dabei, live dabei. Aber bei Schwimmkleidung bin ich so ultra geizig. Ich habe mir wirklich in den letzten 10 Jahren, ich glaube, in der Schwangerschaft einen Badeanzug gekauft und jetzt erst nur mal einen. Also, und einmal, wie wir auf Lesung waren und in Tirol, wo man
ja.
Das war wirklich in 10 Jahren, glaube ich, 3 Badeanzüge maximal
der
gekauft.
Für
den Basine nicht meine, leider. Der hat mir gut gefallen.
Süß.
Aber das war so eine traurige Reminiszenz von meinem Gewicht, sage ich mal, vor der Schwangerschaft. Immer wenn ich diesen so einen grünen Badeanzug, wenn ich den sehe, bin ich ein bisschen traurig und mir denke, war krass, wie sich der Körper einfach verändert. Mhm. Und dann denke ich mir, es ist halt nun mal so. Warum muss ich mir ein Kleidungsstück traurig machen, finde ich irgendwie auch. Naja.
Ja, es war voll die interessante Sache, weil viele Lausches haben mir dazu auch ein paar Fragen gestellt.
Ja, voll. Du hast ja Fragen geschickt bekommen.
Ja, und eine davon war eben diese Äußerlichkeiten.
Ja.
Vielleicht hast du sie bei der Hand?
Ich habe, warte mal. Oh Gott, es sind ja einige gekommen. Ja, auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna könnt ihr natürlich immer fragen und Nachrichten schicken.
Und natürlich bei den Umfragen mitmachen,
voll gerne.
Die wir regelmäßig machen.
Bitte unbedingt, eure Meinung interessiert uns natürlich auch. Es ist die Frage gekommen, hast du Angst davor, wie dein Körper nach der Geburt aussehen wird?
Mhm. Jein. Also ich bin ja generell ein Mensch, die relativ sich gut in ihrem Körper fühlt. Also da habe ich jetzt per se weniger Probleme, aber ich kann es natürlich nicht voraussagen für eine Situation, die ich noch nie erlebt habe, wo wahrscheinlich auch die Hormone einfach mit reinspielen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich mich in den gewissen Momenten einfach urunwohl fühlen werde, wenn aus meinen Brüsten Milch kommt, der Wochenfluss aus mir rausströmt, ich muffig rieche und mein Baby schreit.
Man ist wirklich ein Brunnen, alles rinnt aus einem raus.
Und ich finde, also deswegen sage ich hier auch Jein. Also ich glaube, ich kann es als Phase vielleicht annehmen, aber ich werde sicher punktuell Punkte haben in dem Zeitraum, wo ich daran zerbreche, weinen werde und verzweifelt sein werde, und das ist okay. Ich finde, wir müssen auch manchmal akzeptieren, dass eine Ambivalenz stattfinden darf. Man darf zum Beispiel auch die Schwangerschaft super toll finden und sich auf das Kind freuen, und gleichzeitig darf man trotzdem jeden Tag jammern, wenn der Ischias sau wehtut und die Beine voller Wasser sind, weil meine Beine sind voller Wasser.
Das war so krass unangenehm, ich kann mich erinnern. Das ist wirklich ein unangenehmes Gefühl.
Und der Schmerz.
Darf ich mal sagen, ich finde, das habe ich nämlich schon immer sehr bewundernswert an dir gefunden, weil du auch, ich meine, jetzt kennen wir uns schon so lange,
jetzt
und die
Leonie
war immer so krasses, also bist es natürlich auch heute noch, enorm schöne Frau, die die perfekten Busen hat, den perfekten Bubsch hat, so zarte, dünne Streichholzärmchen und Streichholzbeine, und alles ist sehr dünn und sehr, so wie es enorm schön sein soll, und du hast die da nie drüber definiert. Also das war nie so das... Das habe ich immer cool gefunden. Ich habe mir gedacht, ja, also sie hat eigentlich alles, was man wirklich, wenn man es von Instagram sehen möchte, was im Instagram vorgibt, dass man sein soll, oder auch TikTok und so diese ganzen Social-Media-Plattformen, die eben sagen, wie ein perfekter Frauenkörper auszusehen hat irgendwie. Und du hast es immer alles, aber du weißt immer so, irgendwann ist es weg, ist halt dann so.
Ja.
Und das habe ich voll cool gefunden, weil du hast auch dein Kapital nie aus dem geschlagen, was du halt gehabt hast. Und das habe ich auch bei der Schwangerschaft, wie du schwanger geworden bist, warst du auch so, kann sein, dass ich dann ein bisschen nervös bin und ich finde es auch nicht so cool mit der Kleidung, aber ich finde es voll schön, dass ich meinen Körper verändern kann. Und so. Ich finde es sehr bewundernswert, dass du das kannst. Das können wirklich nicht viele.
Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, erstens, auch wenn du mich ja so glorifizierend beschreibst.
Ja, nicht nur ich. Ich meine, du warst ganz lang war es immer so, dass die Fotos, wo Leonie und Bubsch gepostet hat auf Instagram, wie Instagram nur ein cool Place war, wo irgendwie ist alles sehr Regenbogen und sehr, sehr, ja, wo man sehr offen mal über Sexualität und so sprechen konnte. Und Leonie war immer so, hey, ich habe schon lange kein Foto mehr von meinem Hintern gepostet, ich tue es mal wieder für die Mail-Community. Und es war so 7000 Likes.
That's true. Nein, erstens, ich glaube, die eine Sache ist die, dass ich ja trotzdem über meinen Körper Bescheid weiß. Also ich sehe ja meinen Körper als etwas, was mich durchs Leben trägt. Und ich habe zum Beispiel fette Krampfadern und Besenreißer. Das sieht man auf Instagram vielleicht nicht so direkt gleich. Ich sehe das jeden Tag. Klar, an manchen Tagen stört es mich mehr. Wie ich noch meine Periode hatte, hat es mich extremst gestört. An der Zeit habe ich mir immer gedacht, wow, das schaut so komisch aus. Aber ich finde halt, ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich aufgewachsen bin mit Eltern, die mir immer gesagt haben, es ist viel wichtiger, was du im Kopf hast, als wie du ausschaust. Also mir wurde schon klar gemacht, dass ich ein hübsches Mädchen bin. Das habe ich mitbekommen, auch schon als Kind. Aber es war auch in meiner Familie ist Schönheit kein Fokuspunkt. Ja. Es ist Ästhetik ein Fokuspunkt, also dass man sich einfach kleidet, wie es einem gefällt, dass einem das gut ausschaut für sich selber. Aber es ist jetzt nicht, ich glaube, das ist ein großer Teil, der gut war für meine Prägung. Und der zweite ist, dass ich einfach der felsenfesten Überzeugung ist, nichts ist für immer.
Ja, voll. Aber du bist wirklich eine, die einmal so über die Stränge geschlagen hat, auch früher einmal so weggegangen ist und so.
Ja.
Und du warst dann nicht so, oh Gott, und ich habe mich da schon oft so krass gegeißelt, habe mir immer gedacht, ich finde das sehr cool, dass du das kannst und einfach zu sagen, ja, gesund ist es nicht und morgen ist sie wieder gesünder, aber es macht mir jetzt nicht fertig, wenn ich ein paar Kilo zunehme und das ist schon echt cool, dass du das kannst.
Also ich glaube, wenn man doch dieses Versuch, zumindest für sich selber, das Versuchen abzudrehen, und ich weiß, dass das ein sauschwieriger Weg ist und ich weiß, dass das Menschen, wenn sie da drinnen stecken, sehen ja gar nicht die Realität, die sehen ja ihre eigene Wahrnehmung. Und ich glaube aber, dass es so wichtig ist, das Versuchen immer wieder, diese Glaubenssätze loszulassen, weil alles in der Balance ist besser. Weil wenn ich mir Schokolade verbiete, habe ich natürlich Lust auf Schokolade.
Es ist wirklich so. Also jedes Mal, wenn ich in meinem Leben eine Diät versucht habe, jetzt komplettes Exkursthema, aber immer wenn ich das versucht habe, habe ich eigentlich nur viel mehr reingefressen. Weil ich weiß es, 8 Stunden voll arg irgendwie an der Selbstgeißelung und am Abend dann, und ich habe mir dann auch so ein Blödsinn. Also es ist halt wirklich, ja, je mehr man sich stresst, desto schlimmer wird es ja in Wahrheit.
Das hat mir zum Beispiel auch die Schwangerschaft gezeigt, also dieses regelmäßige Essen. Also dadurch, dass ich ja davor schon gut immer gegessen habe, aber das hat mir nochmal was andere,
ja.
Du hast halt einen anderen Zugang dazu.
Ja, voll.
Aber ja, ich glaube, dass viele da leider halt sehr stark geprägt werden von dieser Diätkultur, die einfach existent ist. Ja, und ich glaube, jetzt ist sie schlimmer denn je.
Voll. Ich finde, sie ist back. Also die 2000er sind back irgendwie.
Ja, weil auch wenn du als nicht schwangere Person, also das sage ich jetzt auch als Person, die wirklich das studiert hat und einfach weiß, wie Mode gemacht wird, wenn du in die Läden gehst und da in die gängigsten Fast-Fashion-Läden gehst und du schaust dir die Größe L an, die Größe L ist trotzdem einfach für eine schlanke Frau produziert worden, die einfach größer ist.
Ja.
Das ist nicht produziert worden für eine Frau, die mehr Gewicht hat.
Also für die meisten.
Ja. Und natürlich schaut das dann scheiße aus, wenn man es anzieht und das, oder kann scheiße aussehen.
Ja.
Und man fühlt sich dann unwohl, dann ist das Licht in den Umkleiden noch scheiße. Und dann gibt es so Influencerinnen und da muss ich schon echt mal Kritik üben, die auch normschön sind. Und deswegen habe ich nie angefangen, über irgendwelche kleinen Mini-Unsicherheiten in meinem Kopf so eine öffentliche Debatte loszureißen, weil ich mir meines Aussehens bewusst war. Und klar gibt es Tage, wo ich mich auch nicht gut gefühlt habe, aber ich bringe das nicht ins Internet. Und ich habe eine Influencerin gesehen und du weißt, wie sehr ich Reaction-Videos hasse. Aber da war ich kurz davor zu sagen, ey, hat's dir ins Hirn geschissen? Weil die hat angefangen zu sagen, dass diese Falte bei ihren Achseln sie stört.
Ich habe das auch ganz arg, so meine Flügel.
Das hat jeder fucking Mensch. Ich habe mich letztens mit einer Designerkollegin unterhalten darüber, die auch sehr viel Brautmode gemacht hat oder ja früher Corsagen dazu. Und sie hat gesagt, es ist eine ihrer Hauptaufgaben bei Brautcorsagen, diese Corsage so zu machen, dass man dieses Dings nicht sieht. Und da denke ich mir,
Ja, okay. Weil diese Streichholzärmchen einfach überall waren immer. Es ist halt irgendwie so ganz.
Aber sogar die haben diese fucking Falte.
Ich sag mal Rich Arms. Rich Arms, das ist sogar ein viraler Trend, den ich mitgekriegt habe in meiner Einöde, in der ich mich befinde, in meiner Internet-Einöde. Krieg sogar ich mit. Es ist echt. Und das Ding ist ja, das greift ja natürlich auch auf schwangere Frauen über. Das ist schon, also ich finde auch das Thema, dass viele Frauen, das habe ich auch schon aus einigen Gynäkologinnenkreisen gehört, sie beim Essen wahnsinnig zusammenreißen in der Schwangerschaft.
Du, ich glaube auch, dass diese ganze fucking Diät, du sollst keine Kohlenhydrate am Ende der Schwangerschaft, du sollst das nicht essen, das kann schon seine Auswirkungen haben vielleicht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist einfach eine weitere Form von einer Essstörung.
Bestimmt. Aber es ist, also ich glaube, mich würde das mal interessieren, weil ich habe das auch mal so ein bisschen SEO-mäßig recherchiert. Mhm. Und es ist schon ein Riesenthema. Gewicht und Schwangerschaft sind eine der häufigsten Suchanfragen.
Du, ich kann es mir vorstellen. Es ist auch für mich etwas gewesen, wo ich auch immer schauen wollte, ist das noch im Normfall, also im Normbereich? Aber wer sind da deine Ansprechpartner? Dein Arzt, deine Ärztin und deine Hebamme im besten Fall.
Ja.
Und alle anderen im Internet oder was die Tante Gisela zu sagen hat, interessiert keine Sau. Ich habe den Arzt gefragt so, ey, ich habe ja den Zuckertest gemacht, also daran kann es nicht liegen an der Gewichtszunahme, es sind trotzdem schon, damals waren es eben 20 Kilo. Da war ich noch ziemlich in der Mitte vom zweiten Trimester, das ist relativ viel. Ist auch relativ viel für einen Körper, so schnell zuzunehmen, muss man halt auch dazu sagen. Damit gehen einher auch Schmerzen, muss man auch sagen. Ganz klar, ich habe Knieprobleme. Aber ich habe gesagt, so ist das im Normbereich. Und er hat mich angesehen und hat gesagt, so wenn ich sie anschaue, sie schon, es passt alles, ich verstehe, dass es ihnen wehtut, aber es ist im Normbereich. Sie sollten halt jetzt nicht noch mehr als, und er hat dann eine Zahl genannt, die ich jetzt nicht nenne, damit ich niemanden
triggere,
whatever, weil das ist auch wieder individuell. Geht's bitte einfach mit, geht's zu euren Ansprechpartnern, was das betrifft. Und für mich war das Thema gegessen damit. Ich ernähre mich 80% wie immer gesund. Ich trinke keinen Alkohol mehr seit über mehreren Monaten. Das heißt, alleine das ist schon mega healthy für meinen Körper.
Ja, voll.
Und dann gönne ich mir halt die fucking Pizza, dann gönne ich mir das Döner, dann gönne ich mir McDonald's. Also mein Körper ist wahrscheinlich gesünder von der Ernährung als davor.
Wir müssen echt einmal eigene Folgen über Schwangerschaft und Gewicht machen. Ich glaube, das war echt damals spannend.
Ja.
Weil ich finde, alles, was du sagst, ja. Und ich denke mir trotzdem, ich erinnere mich an meine Schwangerschaft und ich habe schon
so
sehr restriktiv gegessen. Also wie die Gelüste nicht mehr so krass waren, habe ich schon auch echt geschaut, dass ich nicht zu viel dieses
Du hast mich vorhin heute essen sehen.
Du hast deine. Aber hey, good for you, wirklich. Aber ich denke mir, ich habe das heute leider wirklich auch so krass in meinem Kopf und ich habe auch immer ein Problem mit meinem Körper gehabt, immer schon.
Mhm.
Und auch das war, man ist trotzdem vor nichts gefeit. Ich denke mir, geil, ich bin in der Schwangerschaft 11 Kilo zugenommen. Super schnell wieder nach der Geburt herunten, aber ja. Ich habe beim Stillen Vollgas zugenommen. Ja. Da ist erst losgegangen und das Gewicht habe ich bis heute nicht weitergebracht. Also es ist, also ich sage mal, wirklich nicht in der eigenen Hand und deswegen ist es eigentlich gesünder, wenn man sich über das gar nicht so viel den Kopf zerbricht, weil es ist, wie es ist.
Ja, aber deswegen, ja, ich weiß nicht, ich finde es
ja, Riesenthema.
Das könnte man auf jeden Fall mal machen.
Riesenthema und ich finde alle Meinungen irgendwie, die man persönlich dazu hat, als Schwangere berechtigt. Auf der einen Seite darf man trauern, dass einem das Gewand nicht passt.
Mhm.
Man darf auch trotzdem sagen, cool, dass mein Körper das kann und man darf auch sein altes Gewicht irgendwie vermissen. Ich finde, es ist alles legitim. Total.
Ambivalenz ist das Wort.
Schauen wir noch ein paar Fragen aus der Community an. Mhm. Bleiben wir bei diesem Jetzt haben wir so ein bisschen im Rage-Mode. Ich finde das gut. Die Frage ist nämlich auch super, Leonie. Was war der unnötigste Ratschlag, den du bisher bekommen hast? Hau raus.
Dass mir ein Mann gesagt hat, dass erstens, es waren immer, witzigerweise, es gab zwei Männer, die in meinem Leben was gesagt haben.
Wer wagt es?
Der eine Mann hat wirklich beinhart zu mir gesagt, ich darf mein Kind nicht auf Social Media posten, wo ich mir gedacht habe so, okay Kollege, du hast weder unseren Podcast jemals gehört, noch folgst du mir wirklich auf Instagram, weil dann wüsstest du, dass ich nicht einmal das Geschlecht meines Kindes so gut es geht verraten möchte, um die Anonymität meines Kindes zu wahren und einfach mich selber auch mal zu schauen, wie es mir damit geht. Und vielleicht werde ich irgendwann mal, das habe ich eh auch gesagt, das Geschlecht, weil es halt vielleicht sich ergibt, sagen, aber ich muss das für mich und meinen Ausbildungsweg als Psychotherapeutin erst abwägen und ich kann das für mich noch nicht so bestimmen und ich möchte es auf gar keinen Fall für mein Kind bestimmen. Gut, das war die eine Sache, die mich extremst genervt hat, weil ich mir echt gedacht habe, so bitte, du postest über jeden Kack-Scheiß in deinem fucking Leben auf Instagram und machst zu mir eine Story, was ich nicht machen darf. Frag doch lieber, hey, wie wirst du das handhaben? Mhm. Das hat mich so gestört.
Überhaupt immer diese pauschalen Aussagen, ohne wirklich die Person zu fragen, das genau. ist wirklich sehr...
Dann hatte ich auch schon eine Diskussion über Musik. Und ja, welche Musik man im hören soll, wegen dass das Baby das mitbekommt und im Uterus.
Kriegt es aber wirklich eigentlich gar nicht, weil es ja...
Vor allem in den ersten Monaten kriegt es halt fast gar nicht mit. Erst gegen Ende kann es ein bisschen das differenzieren. Und,
also es hört deine Stimme.
Ja.
In erster Linie mal.
Ja, und es ist auch komplett tutto egalo, weil ich mir dann auch denke... Meine Güte, ich werde jetzt nicht anfangen, Mozart zu hören. Ich meine, ich mag Mozart. Ich höre auch super gerne klassische Musik. Aber ich habe eine Zeit lang jetzt lustigerweise wieder so dieses Revival von eben dieser Rage-Music von den 2000er Jahren.
Heute
so.
Ist Italo gelaufen, Italo Classics.
Heute sind die Italo Classics, aber es ist halt, jetzt, wo wir aufnehmen, ist Freitag. Ich habe auch einen alkoholfreien Prosecco eingekühlt für uns beide.
Party.
Wir machen hier Party, die Hardcore-Party. Aber ich habe da momentan so Limp Bizkit und Co. laufen. Und
richtig gut.
Und so Offspring. Und ich finde es geil. Ich liebe diese Musik. Ich mag die voll gern. Rage Against the Machine. Irgendwie taugt mir das gerade wieder voll. Auch alte Sachen von Eminem kann ich gerade wieder voll Gas hören. Und ich bin mir sicher, dass mein Kind eine ganz normale Entwicklung weiterleben wird. Und wenn es Mozart hört, hört es Mozart. Und wenn es dieses, ich war jetzt auf einem Konzert auch.
Von Mozart?
Nein, von Flo Rida.
Na, echt?
Ja.
Oh Gott, und ich habe nur gesagt, ich mag hingehen. Ist das cringe, wenn ich auf ein Flo Rida-Konzert gehe?
Nein, es war eines der lustigsten Konzertabende cool. ever. Aber da zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen muss, es war jetzt Ende zweites Trimester war das, Anfang drittes, das war schon zu viel.
Ja.
Also da hatte ich auch einen anstrengenden Tag und das mit dem langen Stehen und dann am Abend und Wasser in den Beinen, da habe ich dann zum Beispiel am nächsten Tag richtig starke Wadenkrämpfe gehabt. Mhm. Und ich habe es gern gemacht und es war voll der schöne Moment, weil ich weiß, ich werde das jetzt auch lange nicht mal in der Form haben und ich habe es genossen. Aber ich muss schon sagen, würde ich das jetzt rückwirkend nochmal an dem Tag machen? Vielleicht nicht. Würde ich es einen Monat vormachen, auf jeden Fall.
Ja.
Also es ist halt auch jeder Körper anders.
Ja, ich kann mich erinnern, wie ich auch im zweiten Trimester war Simple Plan und Sum 41 in Wien. Und ich habe mit meiner besten Freundin geredet. Ich so, oh Gott, ich möchte so gerne hingehen. Simple Plan ist ja, also da folgt mir sogar der Gitarrist auf Instagram, weil ich die so, also ich war wirklich so ein die-hard Fangirlie. Und also ich war wirklich richtig, und immer wenn ich die sehe, habe ich ein paar Mal interviewt dann und so, also es war immer sehr, sehr lustig und ich mir dachte, in Verbindung mit Sum 41, wie geil, und ich glaube, es war kurz danach, haben sie dann Sum 41 getrennt und ich war so, ja scheiße, aber es hat sich an dem, also wirklich bis zur letzten Sekunde haben wir irgendwie gewartet und ich so, ganz ehrlich, wenn ich mir das vorstelle, irgendwer hüpft da gegen meinen Bauch und dann geht es irgendwie rund. Mhm. Ich war so, es tut mir leid, ich glaube, ich muss echt die Vernunft ziehen lassen, ich weiß, ich würde es nicht schaffen.
Ich hatte das Glück beim Konzert, diesen Golden Circle Ticket zu haben.
Ja, cool, da ist nicht so stressig.
Da war es sehr angenehm, ich bin auch hier auf der Seite gestanden. Und nichtsdestotrotz, das ist mir auch aufgefallen, diese Ängste, die man bekommt als Schwangere, sind andere, als die man davor hatte. Also man hat einfach ein viel klareres Auge um das Umfeld. Es kommt einem sehr viel aggressiver vor. Ich bin ja regelmäßig in Lehrtherapie, also ich gehe einmal die Woche in meine Lehrtherapie und bespreche solche Themen auch. Und sie hat mir auch erklärt, dass das ganz normal ist, dass es in der Zeit so ist, weil ich manchmal denke, okay.
Meist so schützend, aber im Bauch und so, gell, ja.
Ja, ist es auch der Zeitgeist, dass die Leute so aggressiv sind? Ja, zum Teil schon, aber auch es ist einfach zum Teil nochmal, hat man mehr den Fokus drauf, weil man sich halt einfach schützen möchte. Ja. Das ist einfach so.
Man ist vulnerabler.
Ja,
total.
Aber zum Beispiel, was auch ein Tipp war, den ich halt nicht so geil finde oder generell, wenn ich Essen poste auf meinem Instagram-Kanal und ich poste halt alle Sachen, also oft Sachen, die mein Freund für mich kocht, dann ungefragt irgendwelche Kommentare zu bekommen, finde ich halt schwierig.
Oh Gott, bitte nicht. Ich finde das so schlimm.
Ja, weil vor allem, ich denke mir, ja, es gibt Sachen, die man nicht konsumieren sollte. Dazu gehört Alkohol und Drogen und alles andere, was in einem Ernährungsbereich ist, sollte man vielleicht mal auch sich up to date halten und nicht einfach das nachplaudern, was man mal gehört hat, weil es kommt auch immer darauf an, wie die Sachen zubereitet sind, woher sie kommen und. Und bevor man da ungefragt irgendwas schreibt und einfach mal raushaut, sollte man einfach sich überlegen, würde seine Frage vielleicht angenehmer gestalten.
Ich habe mich da auch so krass verunsichern lassen. Ich war wirklich auch so extrem vorsichtig beim Essen. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, so im Nachhinein, jetzt, wenn ich jetzt ein zweites Kind kriegen würde, wäre ich da wesentlich lockerer. Ich habe wirklich sehr viel Sachen gar nicht gegessen.
Ja, es ist auch okay, wenn das, weil man es für sich das bestimmt.
Aber ich habe mich auch, glaube ich, so wahnsinnig machen lassen, weil ich habe auch total viel in so Foren.
Du bist auch ein kleiner
Hypochonder. Ich habe alles gelesen, was dann so, die Chance besteht das. Und ich war so, okay, aber, das ist ich nicht.
Aber gut, bestes Beispiel, Listerose. Das ist ja das, wo vorhin alle immer schreien, das heißt deswegen keinen rohen Fisch, keine rohen Fleischprodukte und keine Rohmilch, aber auch keine Blattgemüse aus dem Supermarkt essen. Wie viele Fälle gibt es in Österreich pro Jahr?
Das hast du sicher recherchiert.
Natürlich, ich habe mir die für den letzten 10 Jahren das angesehen.
Und
es
wie
sind
viele?
Circa 30 bis 50 Fälle.
Wow.
Mehrheitlich sind Menschen über 65 begriffen, also im Begriff in diesen Fällen, weil sie tendenziell halt ein schlechteres Immunsystem haben.
Mhm.
Natürlich hat es für Schwangere eine stärkere Auswirkung, wenn sie es bekommen, weil es halt natürlich auf das ungeborene Kind gehen kann. Aber wenn du dir jetzt anschaust, wir sind 9 Millionen Menschen. Es gibt 30 bis 50 Fälle im Jahr. Da kann man sich das mal durchrechnen. Und dann überlegt man sich mal, wie oft man im Jahr schon generell an diesen Sachen erkrankt ist.
Mhm.
Und da sollte man einfach für sich, und ich bin zum Beispiel, ich esse auch keine Rohmilchprodukte, weil da sind auch andere Faktoren dabei, aber dein Backerlsalat aus dem Supermarkt in Österreich, den esse ich schon noch.
Mit einem österreichischen Salat drinnen. Ich glaube, das ist zum Beispiel im Ausland eher ein Thema, wenn du halt wirklich im Urlaub bist und so.
Genau. Und ich finde, man kann ja auch immer ein bisschen mit seinem eigenen Hausverstand einschalten. Ich putze Gemüse, wenn ich es roh verzehre, natürlich sofort. Und ich würde mir jetzt nicht per se ich glaube, wenn ich überlege, wie ich in Indien unterwegs war, hätte ich mir dort auch so keinen Salat bestellt.
Ja, voll.
In vielen Gebieten. Nicht in allen,
aber
in vielen.
Ja, es ist eh so ein Gefühl, finde ich. Auch, dass man halt irgendwie weiß, okay, das sind Risikofaktoren,
ja,
die nehme ich gar nicht auf mich. Ja.
Zum Beispiel, würde ich mir das Sushi von der Tanke holen, generell in meinem Leben?
Ja, voll.
Im Hochsommer? Wahrscheinlich nicht. Ist es so, dass zum Beispiel roher Fisch, je nachdem in welchem Land man lebt,
in Japan wird es empfohlen sogar.
Es ist auch zum Beispiel, es ist auch so, dass in ganzen nördlichen europäischen Ländern gegessen wird. Und dann kommen Leute so, ja, aber das wird ja dort frisch gefangen. Ein Bullshit wird das dort frisch gefangen,
sicher
Leute.
Sicher nicht immer, nein, das glaube ich auch nicht.
Also
die Transportwege sind einfach kürzer, das muss man sagen. Aber
ja.
Hey, bitte machen wir mal eine eigene Ernährung und Schwangerschaftsfolge. Unbedingt, das ist so,
es regt mich halt so auf, weil ich mir dann denke, so, es ist voll okay, wenn man für sich bestimmt, man möchte das nicht.
Ja.
Aber dann anderen Leuten ständig versuchen, das nicht einmal das Wissen, sondern die eigene Meinung aufzudrücken. Und es ist voll in Ordnung, wenn das mit deinem Arzt, Ärztin abgesprochen ist und der sagt, dir, mach es nicht. Aber ich appelliere an euren Hausverstand und wenn ihr das nicht habt, dann recherchiert wissenschaftlich.
Ja.
Und zwar nicht, ich google das in der KI, weil die spuckt ja den Bullshit des Jahrhunderts dazu aus, sondern schaut euch die letzten wissenschaftlichen Studien dazu an.
Ich finde so, Dr. Google ist eh immer so, Achtung, Sie haben einen Tumor, weil ich habe Kopfweh. Es ist immer so. Also ich glaube, man muss ja auch nicht immer vom Schlimmsten ausgehen.
Ja.
Aber ich kann mich erinnern, wie wir in Spanien waren, ich habe natürlich auch echt geschaut, was ich esse, wie ich schwanger war jetzt.
Ja.
Und ich habe einfach halt, Mallorca ist irgendwie gefühlt eh alles frittiert und gebacken.
Ja, egal.
Aber halt so diese Schinken-Dinger habe ich halt nicht gegessen. Okay, also es war halt irgendwie.
Ja, du, ich esse auch zum Beispiel, weil ich war auch in einem Hotel, habe ich dort alles aus dem Buffet gegessen. Nein, ich habe mich da auch ein bisschen umorientiert, weil ich erstens nicht weiß, wie lange das schon da gelegen ist. Und einfach an Sicherheitsmaßnahmen, auch für mich selber, alleine wegen Lebensmittelvergiftung ist ja nicht geil.
Aber man braucht echt nicht mehr Nervosität. Und überhaupt finde ich es einfach übergriffig, wenn da heute halt die Leute auch schreiben, das dann, was isst du da? Das ist ja.
Es ging explizit um den Garnelen- und Grapefruit-Salat.
Na, bitte, echt um den ist es gegangen. Der hat übrigens köstlich ausgesehen,
ja,
by the way.
Das Rezept ist super geil gewesen. Es ist ja nur Grapefruit, Garnele und Gurke, kleingeschnitten und dann ein Dressing mit Lemongrass und halt so asiatisch angehaucht. Perfekter Sommersalat.
Weiter bei den Fragen.
Mhm.
Welche Grenze setzt du mittlerweile konsequenter als vor der Schwangerschaft? Hast du vor der Schwangerschaft ein Problem mit Grenzen setzen gehabt, Leonie, eigentlich?
Ich glaube, ich... Kann ich dir so die Frage zurückstellen?
Kannst sie später beantworten.
Nein, aber hast du das Gefühl, ich habe ein Problem mit Grenzen
setzen
generell?
Nein, eigentlich nicht.
Ich glaube, das Einzige, was ich mache, ist, dass ich halt ehrlich kommuniziere zu Freunden. Hey, ich würde es mir gerne an dem Tag ausmachen, aber ich muss schauen, wie es mir geht. Ist das in Ordnung für dich?
Mhm.
Weil ich da einfach gemerkt habe, ich kann jetzt zum Beispiel nicht für 2 Wochen planen und dann geht es mir an dem Tag nicht gut. Also, aber das kommuniziere ich offen und ehrlich und sage dann halt zum Beispiel, wenn es mir körperlich nicht gut geht, hey, du kannst gerne zu mir kommen, aber ich schaffe es nicht rausgehen.
Ja, voll. Punkt.
Ja.
Hat sich deine Beziehung zu deinem Freund seit der Schwangerschaft verändert?
Ja, er ist noch süß und toller geworden. Ich wusste gar nicht, dass man noch diese rosarote Brille noch rosaroter färben kann.
Ja, sie hat so krass immer nur in der Love-Phase. Es ist echt beneidenswert.
Ja, aber ich glaube manchmal, dass das ganz gut tut, weil ich glaube, dass wenn man verliebt ist in einer Schwangerschaft, macht es auch dem Partner leichter, viele Sachen. Ja, wenn man verliebt ist, man einfach mehr aufopferungsvoll dem anderen gegenüber. Und ich glaube manchmal, dass es das schon für beide sehr leichter macht. Gleichzeitig muss ich sagen, dass mein Freund einfach ein sehr, ich sage einmal, aufopferungsvoller Mensch ist. Vielleicht sogar, bei dem müsste man vielleicht eher einfordern, dass er mehr Grenzen zeigt. Jetzt nicht mir gegenüber, bitte nicht, aber er ist generell jemand, der viel macht für andere. Und ich glaube, dass es in der Zukunft gut wäre, für ihn auch mit dem Kind in Anbetracht dessen, dass man Kindern ja Grenzen aufzeigen muss, das zu lernen.
Das wird noch eine spannende Folge dann, die dann Kim nächstes Jahr.
Also Erziehung dann halt in ein paar Jahren wird auf jeden Fall, glaube ich, ein anderes Thema sein, was die Beziehung betrifft, als jetzt diese Schwangerschaft.
Er wird das Kind so verwöhnen.
Ja, er verwöhnt ja den Hund schon so sehr. Der hat ihm heute Suppe gekocht.
Mei.
Ja.
Wie hat sich dein Sexleben im 2. Trimester verändert?
Ja, wir haben dazu ja eine Folge, Sex in der Schwangerschaft. Da war ich eigentlich noch mittendrin im 2. Trimester. Ich muss sagen, das 1. Trimester, ich bin ja jemand, ich lasse mich nicht so hindern davon. Also ich habe jetzt nicht das Thema Unlust gehabt, sondern bei mir war halt schlecht, aber ich habe dann trotzdem oft Lust. Da hatte ich Orgasmusprobleme, also bin ich nicht so leicht gekommen. Im 2. Trimester war das vorbei. Ich habe mir gedacht,
Gott sei Dank.
Wuhu, let's go, girl. Hatte voll viel Spaß und hatte eigentlich ein regelmäßiges und gutes Sexleben, würde ich sagen. Viele Stellungen gehen halt einfach nicht, aber it is what it is. Ich finde halt, Sex ist auch nicht immer nur penetrativer Sex. Ich finde, das gehört ja viel mehr dazu. Aber jetzt mit Anfang 3. Trimester, also im 7. Monat, muss ich persönlich sagen, habe ich einfach gar keine Lust mehr. Also es hat komplett sich von einem Tag auf den anderen runtergebeamt. Ich bin viel mehr auf Nähe, viel mehr auf Kuscheln, auf Anfassen, halt so im Sinne von, dass man halt sich gegenseitig einfach hält. Es bereitet mir schon noch Freude irgendwie, wenn wir halt uns nahe sind, intim sind. Aber es ist jetzt nicht mehr dieses erotische Lustgefühl da. Aber zum Beispiel, ich habe dann versucht, mir ein paar Mal mir selber zu machen, weil ich mir testen wollte, ob ich noch Orgasmus...
Ich habe versucht, mir selber zu machen, finde ich geil.
Naja, weil eigentlich sollte man das ja nicht machen, wenn man ja nicht Lust dazu hat. Aber ich habe da ein bisschen einen Selbsttest gemacht, weil ich mir gedacht habe, es ist einfach interessant. Weil
dass das ja doch der Hunger kommt beim Essen.
Vielleicht. Und ich bin zum Beispiel auch wieder nicht so orgasmusfähig.
Mhm.
Und ich glaube, und ich habe ein bisschen nachrecherchiert, dass das halt schon stark auch mit dieser Hormonveränderung zu tun hat.
Das glaube ich sofort.
Und auch da gilt, jeder Körper ist super individuell. Ich habe halt eine sehr hohe, normalerweise Libido. Ich glaube, dass das halt jetzt halt durch die Hormone halt eingeschränkt ist. Und ich merke das halt, ich komme halt nicht. Und das ist für mich ein Zeichen, dass es schon was damit zu tun hat, dass es halt hormonell wahrscheinlich einen Grund hat.
Die ist im Dornröschenschlaf, die Libido, die kommt schon wieder.
Und auch wenn nicht, auch das ist okay.
Siehst du, sie ist sportlich irgendwie, gell?
Ja, das ist so wie mit den Körpern, finde ich.
Mhm.
Das kann man jetzt nicht ändern. Und ich meine, ich und mein Freund, wir kommunizieren super offen darüber. Mein Freund ist überhaupt, der ist sowieso super entspannt, was das alles betrifft. Manchmal ärgert mich das schon, wo ich mir denke so.
Mach mal mehr Stress, Rudi.
Mach mal ein Drama hier. Nein, der macht nie Drama. Der ist einfach, der ist so, ja, es ist halt so, wie es ist und für ihn ist es auch okay. Also es ist so.
Ich glaube, du hast eh genug Drama gehabt in deinem bisherigen Leben. Ist schon mal gut, wenn es mal ein Jahr ein bisschen chilliger zugeht.
Ja, aber ich glaube, dass zum Beispiel, was mich extrem stressen würde, in so einer vulnerablen Phase jemanden zu haben, der Sex anfordert.
Das wäre krass, ja, das finde ich auch, das geht gar nicht.
Ich find,
oder auch im Wochenbett und so. Haben wir doch nicht, wir haben doch jetzt erst einmal vor kurzem eine Folge für euch, nämlich vorab aufgenommen, Und da ist es auch wieder um das Thema gegangen, dass es durchaus Männer gibt, die Sex im Wochenbett und in der Phase, wenn das Baby gerade auf die Welt gekommen ist, das durchaus einfordern.
Ja, und das finde ich crazy, weil zum Beispiel bei Prominent getrennt.
Ah, das war das, was du zitiert hast, ja genau.
TV-Sendung meines Vertrauens. man kann dann halt auch oft nicht das Haus verlassen, man greift auf die billigen Mittel zurück, sich zu entertainen und Drama ins Leben zu befördern. Dann habe ich mir das angeschaut.
Das ist Sekundärerfahrung. Drama in Sekundärerfahrung. Das ist viel heilsamer, weil es betrifft dann nicht selber. Man kann abschalten und sie denken, es ist deren Problem.
Ja. Und dann war das echt bei zwei Paaren oder so das Thema. Und bei dem einen war es echt, der hat die einen Monat nach der Geburt des Kindes verlassen und hat halt während dieser fucking Folge sich beschwert, dass er nicht genug Sex bekommen hat in der Schwangerschaft und hat dann auch gesagt, ja, und nach dem ersten Trimester wäre es ja noch voll gegangen, bla bla bla. Und ich denke mir, du hast kein Anrecht auf Sex,
Na.
Kollege.
Nie.
Es ist nicht normal. Nein. Also I'm sorry to say, und das ist nicht dein Ding. Und deswegen, aber ich finde es auch wichtig, sich als Paar zu unterhalten darüber, wie man so Phasen auch für sich löst, dass es halt eben auch nicht zu einem Problem wird.
Oder dass es eine Phase ist, einfach, dass man das nicht irgendwie so stillschweigend stehen lässt. Aber das löst ja jedes Paar irgendwie auch für sich. Es gibt Paare, die sagen, hey, es war einfach nicht der Zeitpunkt dafür.
Ja.
Und danach ist es wieder gegangen, ja voll.
Ja, aber zum Beispiel, ich rede halt sehr offen da über das Thema und versucht da einfach zu sagen, wie es mir geht, wie es meinem Freund geht und das passt. Also ich finde, da muss man eh für sich individuell schauen.
Ja.
Und wie du sagst, es ist eine Phase.
Und abschließende Frage.
Mhm. Hau raus, meine Maus.
Wie machst du das mit den Finanzen? Das hat auch einige interessiert. Das liebe Geld.
Wo fange ich an? Also ich bin ja selbstständig, das heißt, da kamen schon viele Fragen auch zum Thema Mutterschutz. Man kann Mutterschutz gehen, man kriegt auch ein Wochenbettgeld, das ist eben
ein Wochengeld.
Ja, so Wochengeld. 8 Wochen vor Geburt und 8 Wochen nach der Geburt. Man kann in dieser Zeit als Selbstständige theoretisch auch noch weiterarbeiten. Ich persönlich werde, ich weiß nicht, wann die Folge jetzt genau online kommt, aber ich habe mir schon gesagt, dass ich mir da in der Zeit eine Auszeit nehme, weil ich für mich einfach das als Vorbereitungszeit nutzen möchte. Und danach beginnt die Kinderbetreuungszeit. Also das heißt, ich werde mit meinem Freund das 50-50 teilen. Und bei mir ist es so, dass ich ja so wie alle anderen auch einen Anspruch darauf habe. Das einzige Problem, was bei Selbstständigen ist, dass zum Beispiel wie es bei mir ist, ich habe halt höhere Ausgaben als wahrscheinlich jemand, der angestellt ist. Das heißt, ich muss von diesem Kinderbetreuungsgeld auch die Ausgaben meines Betriebs, sozusagen, ich nenne es jetzt mal Betriebs, decken. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass wenn man halt
also Lizenzgebühren zum Beispiel für alle, die sich da jetzt gar nichts drunter vorstellen können, genau. Oder auch wenn es irgendwie buchhaltungsmäßig nur Rechnungen gibt oder so, da gibt es halt Rechnungen, die laufen da kommen.
Genau, also meine Steuerberaterin wird ja trotzdem weiterhin bezahlt, weil die muss trotzdem diese Buchhaltung und Steuer von den Monaten, wo ich auch in in Kinderbetreuungszeit und in Mutterschutz bin, arbeitet die ja trotzdem für mich. Das heißt, das sind Ausgaben. Und ich habe mir das mal durchgerechnet an den Hand der Ausgabenrechnung. Und ich habe mir schon gedacht, so, okay, dieses Kind zu bekommen ist ein sehr teures Hobby.
Ja, vor allem, ich meine, du hast ja nicht schlecht verdient. Also du warst schon über dem, was man als Wochengeld oder halt als Kinderbetreuungsgeld kriegt. Das heißt, bei mir ist es auch so gewesen. Du verzichtest schon auf einen Teil deines Einkommens natürlich dadurch.
Ich verzichte auf einen großen Teil meines Einkommens. Also es ist ein großer Teil.
Das ist immer nur finanziell benachteiligend für Frauen.
Also das ist es auf jeden Fall. Ich habe nur für mich auch gesagt, mir ist diese Zeit so wichtig. Ich kenne andere selbstständige Mütter und da schäme ich niemanden. You choose your own thing, please. Die gesagt haben, für sie geht es sich einfach finanziell nicht aus. Ich kenne aber auch Mütter, die angestellt sind und gesagt haben, sie gehen nicht in Kinderbetreuungszeit, weil es geht sich für sie nicht finanziell aus, mit dem zu leben. Ich habe für mich gesagt, ich trete halt da kürzer und ich versuche mir das anders zu richten im Nachhinein und versuche es mit meinem Freund so zu stemmen, weil ich einfach schon, ich bin halt auch 36, ich weiß nicht, ob ich nochmal schwanger werde. Ich möchte das jetzt halt einfach als Lebensabschnitt genießen und ich verzichte halt da auch auf verschiedenste Sachen.
Und es ist voll krass, finde ich, weil über das redet wirklich, finde ich, selten jemand. Es ist nämlich schon auch ein bisschen. Wenn ich mir die alten Folgen anhöre, ich habe nicht so krass offen drüber geredet, weil ich es so verunsichernd gefunden habe. Erstens mal ist es bürokratischer Wahnsinn in Österreich, ein Kind zu bekommen, wenn du selbstständig bist. Und auch so, man muss sich wahnsinnig viel einlesen als Frau. Du kriegst da irgendwie Geld von einer Versicherung ausgezahlt für die Zeit, Ich meine, und es ist eh gut, das haben viele Länder gar nicht. Also da kritisieren wir jetzt auch das System gar nicht so in dem Ausmaß, weil es gibt viele Länder, die das gar nicht haben, diese Möglichkeit, dass man eben ein Jahr dieses Kinderbetreuungsgeld bezieht und so.
Ja.
Aber es ist schon ein Load, erstens mal sie einzulesen, diese Fristen einzuhalten.
Ich kann eine Masterarbeit jetzt
dann, ja, und es ist auch eine Frage der Prioritätensetzung, ob ich sage, ich verzichte auf einen Teil von meinem Gehalt und das ist nicht nur bei der Frau so, sondern auch beim Mann. Und ich finde, Männer tun sich da wesentlich schwerer zu sagen, ich verzichte auf einen Teil meines Einkommens, auf einen Teil von meinem Ruf in der Arbeit da irgendwo, wenn ich zum Beispiel sage, ich komme nur Teilzeit zurück, das fällt immer nur, also wenn man in Österreich eine erschreckend niedrige Teilzeitquote bei Männern und eine sehr hohe Teilzeitquote bei Frauen. Und das ist schon auch was, was mich oft so ein bisschen traurig macht und wo ich auch mir im Nachhinein denke, so krass 50-50 haben wir uns das auch nicht aufgeteilt, weil wir haben durchaus auch so phasenweise, sage ich mal, ein sehr klassisches Modell gehabt.
Ja.
Einfach auch, weil ich wahrscheinlich auf der einen Seite wollte beruflich nicht ewig ausfallen und ich habe mir auch gedacht, jetzt habe ich mir so viel aufgebaut und sehr hart erarbeitet, ich bin nicht bereit dazu, zurückzustecken und ich war wirklich, du weißt es eh, weil du hast das auch so mitgekriegt, ich war wirklich viele Jahre eigentlich auch echt am Rande des Wahnsinns, weil ich nur Arbeit, Kind, Arbeit, Kind, Arbeit, Kind und ja, und mein Verlobter sich dort natürlich auch halt ja auch nicht so dafür erwärmen konnte, dass er da Teilzeit geht und wir haben uns das einfach auch, glaube ich, schlechter ausgemacht, als wir uns das gedacht hätten, dass wir es uns ausgemacht haben. Das ist auch was, das zeigt sich, finde ich, immer erst. Also du wählst dieses Modell ja eigentlich. Du sagst ja, wie viele Monate und so. Du vereinst es, wenn du angestellt bist,
sagen, mit dem Arbeitgeber. Ich wollte gerade sagen, das zeigt sich erst im
Nachhinein. Voll, das ist nämlich
also vieles weiß man erst im Nachhinein. Ja. Ich kann zum Beispiel jetzt auch nicht für die Zukunft sprechen. Ein Thema, was ich schon noch sagen möchte, ist, weil manchmal kommt das vielleicht so fluffig bei mir alles immer rüber, aber ich habe während des zweiten Trimesters richtige Existenzängste gehabt.
Ja,
du kennst
echt,
mich.
Ja.
Ich bin nicht der Mensch, der normalerweise so crazy wird.
Es ist
sowas.
So gruselig, weil du stehst auf einmal da und weißt, das ist das Datum.
Mhm.
Da liegt mein Gewerbe da nieder irgendwie.
Und du weißt ja nichts, zum Beispiel in meinem Fall, ich komme nicht zurück zu einem Job, wo ich kündigungsgeschützt bin.
Und ein fixes Gehalt kriege.
Ja, sondern ich komme zurück. Ich gehe jetzt in Karenz für dann halt bis nächstes Jahr eben bin ich noch in Kinderbetreuungszeit, heißt das ja bei den Selbstständigen. Und ich weiß nicht, ob ich danach die Auftragslage habe, die ich zum Beispiel 2025 hatte oder 2026 im ersten Halbjahr.
Ja, es sind voll viele Unsicherheitsfaktoren total.
Und das zum Beispiel zu verkraften, ist für mich viel schwieriger, als jetzt zu wissen, okay, ich verzichte jetzt auf 30% meines Einkommens. Weil wenn ich wüsste, dass ich es danach bekommen würde, würde ich mich nicht so crazy machen. Aber das zum Beispiel stresst mich total. Und dann muss ich ehrlich sagen, da setze ich zum Beispiel eine Grenze. Da sage ich mir innerlich und ich höre auf, diesen Gedankenstrudel zu folgen, weil ich kann Zukunft eh nicht voraussagen. Bisschen schon, Tarotkarten, haha. Aber in Wahrheit kann man das nicht. Ich kann es ja sowieso auch nicht als Mensch. Aber das ist etwas, wo ich finde, dass auch der österreichische Staat selbstständigen Frauen es schon schwerer macht, weil wir haben nicht so etwas wie zum Beispiel ein Unterstützungsprogramm danach.
Ja, was eigentlich eine Frechheit ist. Aber ich denke mal auch, es ist so lapidar dahingesagt oft, dass man auch Frauen oft redet. Ich finde, das kriegt man auch so aus dem Umfeld oft mit. Mhm. Wenn dann jemand sagt so, ach, jetzt geh mal in Karenz, so ganz entspannt oder auch wenn du angestellt bist, jetzt egal welches Beschäftigungsverhältnis du hast, du hast ja eh einen Partner, so, der kümmert sich eh, also ich habe das befremdlich gefunden und ich bin mit meinem Partner so lange, viele Jahre zusammen gewesen, bevor ich schwanger worden bin, mir zu denken, jetzt muss ich mich doch finanziell auf irgendwen verlassen, dass der da schon die Miete schupft irgendwie, das ist total ungewöhnlich, finde ich, also das ist also früher war das vielleicht nur vor einigen Jahrzehnten irgendwie ein bisschen vielleicht omnipräsenter, das Thema, dass sie die Frau dann einfach so, ja, der mag eh arbeiten irgendwie in die Richtung.
Ja.
Ich muss jetzt eh nichts machen, aber ganz ehrlich, Erwerbsarbeit ist heutzutage auch nicht irgendwie ein Accessoire, das man sich gönnt, sondern einfach die Existenzsicherung.
Ja, und vor allem die Jahre, die du nicht arbeitest, sind zum Beispiel auch in meinem Fall, ja, oder auch die Teilzeit sind Pensionsjahre, die du verlierst und wir Frauen sind von der Altersarmut gefährdet.
Ja, das war so, ich war so der krasse Verfechter, die Verfechterin von diesen Dingen, weil ich mir gedacht habe, ich lasse mich da sicher nicht in irgendeine traurige Statistik reinpressen, ich hackel so viel wie geht, aber trotzdem, ich komme echt wieder auf das Druck, es ist wirklich ein bisschen eine Prioritätenfrage, wenn man den finanziellen Polster hat, dass man mal sagt, ich gönne mir jetzt mal einige Monate nur des Mutterseins und das ist eh schon Arbeit genug.
Ja.
Das ist Fakt. Unbezahlte Care-Arbeit und ich gönne mir diese Ruhe jetzt mal in meinem Kopf zumindest, dass ich nur das mache und danach geht es schon irgendwie weiter, aber es ist echt, also Existenzängste, glaube ich, ist bei vielen werdenden Müttern und Eltern ein riesiges Thema.
Ja, wir machen dazu ja auch mal eine Couchgeflüster-Folge, das Thema nämlich, warum Frauen keine Kinder bekommen wollen mehr. Und ich glaube, dass es zum Beispiel ein großes Thema ist, weil wir einfach Frauen erkennen und sehen, dass sie halt sehr oft, auch wenn so gleichberechtigt das Beziehungssystem davor war, es ist einfach mit einem Kind etwas anderes. Und ich glaube, durch dieses Online-Zeigen dieser Realität wird es vielen noch bewusster, weil ich glaube, viele sind früher auch ein bisschen blauäugiger, naiver in diese Sachen reingegangen. Ja. Ich meine, klar, es wurde auch von der Gesellschaft anders erwartet. Ich habe letztens einen guten Vergleich gesehen. Kinder sind wie Pferde. Im 19. Jahrhundert noch komplett hat man sie gebraucht. Sowohl Kinder als auch Pferde hatten oft einen Nutzen. Das heißt, sie haben im Familienbetrieb gearbeitet, also jetzt die Kinder zum Beispiel, oder halt waren für die sozusagen fürs Alter, dass man im Alter wen hat, auf den man sich verlassen kann, zuständig.
Heute das Luxusgut.
Und heute ist es das Luxusgut. Mhm. Und dann hat diese Person das mit Pferden verglichen, weil Pferde waren früher wichtig wegen Transport, dann sind die Autos gekommen, jetzt ist es auch ein Luxusgut. Und ich habe mir gedacht, so, weirder Vergleich, aber irgendwo stimmt's. Und ich glaube, da entscheiden sich halt viele dafür oder dagegen. Und wenn man sich dafür entscheidet, muss man halt einfach, also ich sehe einfach, welche Nachteile es hat. Und man muss da für sich einen Weg finden. Und ich glaube, dass, wie du es auch gesagt hast, viele Sachen geht man halt rein und weiß es im Nachhinein besser. Und ich glaube, was wirklich wichtig wäre, ist, dass man Männer Systeme mehr dazu bringt, in Karenz zu gehen. Weil die durchschnittliche Frau geht ein Jahr in Karenz, der durchschnittliche Mann geht 9 Tage in Karenz.
Oh, wirklich?
Und das ist die Statistik, die aktuell rausgekommen ist.
Ja, es gesehen, also der Andi war 4 oder 5 Monate, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau.
Mhm.
Der war doch schon Spitzenführer mit der Zeit.
Ja, mein Freund geht ja die Halbzeit, also wir gehen mal genau 50-50. Und hat einige Kommentare dazu bekommen. Mhm. Also jetzt in seinem Arbeitsumfeld gar nicht, weil seine Chefs sind sehr familienfreundlich, sehr familienfreundlich. Der Papa, einer ist vierfach Papa und gibt uns auch ein Tragetuch und hat lustige Fotos schon geschickt, so mit seinem größeren Kind drinnen sitzen. Haha, ich glaube, das passt nicht, wir wollten es haben.
Es ist so wichtig, dass du da so einen Arbeitgeber hast, der irgendwie Verständnis dafür hat.
Ja, aber ich kenne auch schon die Fälle von, also ich habe eine Schwangere kennengelernt, deren Mann muss sich Pflegeurlaub nehmen, weil der Arbeitgeber das Papa-Monat nicht akzeptiert. Ja. Und in dieser Welt leben wir leider.
Das wird einem so bewusst, wenn man ein Kind kriegt.
Und ich glaube auch gar nicht, dass es oft an den Frauen scheitert, dass das nicht so fair aufgeteilt wird. Und ich glaube auch nicht an den Willen von vielen Männern. Ich glaube manchmal ein bisschen schon, dass sie halt einfach an diesen, sage ich jetzt, Männlichkeitsbildern trotzdem irgendwo festhalten.
Aber das machen sie ja auch nicht aus Spaß, sondern weil sie es einfach so eingeimpft auch kriegen und weil es so propagiert wird, dass man das
und
muss.
Und in der Arbeit nicht so akzeptiert wird wie bei einer Frau. Ja. Aber gut, so war mein zweites Trimester.
Naja, es ist viel passiert.
Ja, wir könnten ewig reden, aber wir haben ja noch viele Mama-Geflüster-Folgen vor uns.
Ja, aber die Leonie macht natürlich auch mal eine Pause. Und aber vielleicht, was wir nur dazu sagen sollten, wir erscheinen weiterhin natürlich. Wir haben viel, viel, viel vorproduziert für euch.
Ja, deswegen glaube ich, war das zweite Trimester doch noch ein bisschen anstrengender für mich, weil ich halt oft Podcast-Folgen mit dir aufgenommen habe. Voll schön, freut mich immer, aber es ist dann so.
Mit dem Sitzen ist
ja
Zack. Also das ist dann unter unter sehr harter Arbeit entstanden, auch diese Folgen für euch.
Aber dafür sind wir durchgehend hörbar auf allen möglichen Plattformen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bewertet oder einen Kommentar hinterlässt.
Genau.
Und wir sagen bis dahin, Pussy, Baba.